HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Weihnachten rückt schon nahe, aber heute ist erstmal der 4. Advent. Und ich wünsche Ihnen einen schönen und geruhsamen Adventssonntag. Himmel und Erde heute mit diesen Themen. Es sind zu viele Waffen auf dem Markt. Die Kirchen kritisieren die deutschen Waffenexporte und fordern ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Sexualität integrieren. Seit dem Missbrauchsskandal, wie die hessischen Bistümer ihre Priesterausbildung verändert haben. Das Dunkelfeld ausleuchten, Vertuschung verhindern. Die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck richtet eine unabhängige Untersuchungskommission sexualisierte Gewalt ein. In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema, da geht es heute ums Süße. Keine Jahreszeit ist ja so süß wie die Advents- und Weihnachtszeit. Plätzchen, Stollen, Glühwein und viele haben auch eine richtige Freude daran. Warum wir so auf Süßigkeiten abfahren und ob wir unserer Seele nicht auch ab und zu ein paar Schokoladenseiten gönnen sollten, darum geht es gleich. Wie heißt es so schön? Süß geht immer. Im ersten Halbjahr 2019 hat die Bundesregierung den Export von Waffen in Höhe von rund 5,3 Milliarden Euro genehmigt. Doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Den beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland ist das zu viel. Sie haben eine gemeinsame Kommission, die jährlich die Rüstungsexporte kontrolliert und öffentlich macht. Und sie sagen jetzt, Deutschland muss deutlich weniger Waffen exportieren und dafür muss ein neues Gesetz her.
Die beiden großen Kirchen in Deutschland kritisieren erneut die Waffenexporte der Bundesrepublik. Die gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE, fordert die Bundesregierung dazu auf, ein Rüstungsexportkontrollgesetz zu beschließen. Damit sollten alle Regelungen zu Waffenexporten zusammengeführt werden. Die Kirchen erhoffen sich davon, dass es zu einer insgesamt restriktiveren Exportpolitik kommt. Sie bemängeln, dass die bisher geltenden Formulierungen in den politischen Grundsätzen Spielraum für Ausnahmen ließen. Prälat Martin Dutzmann von der Evangelischen Kirche tritt deswegen für eine gesetzliche Regelung ein.
Die GKKE hält die Überarbeitung der politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern deshalb für nicht zureichend und bekräftigt die Forderung nach einem rechtlich verbindlichen Rüstungsexportkontrollgesetz.
Dutzmann verwies darauf, dass die Türkei mit deutschen Leopardpanzern auf syrischem Territorium Krieg führe. Und in den ersten 8 Monaten dieses Jahres seien der Türkei weitere Kriegswaffen im Wert von 250 Millionen Euro geliefert worden. So etwas müsse verhindert werden. Daher fordert die gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung ein Kontrollgesetz. Auch Prälat Karl Jüsten von der katholischen Kirche fordert von der Bundesregierung mehr Zurückhaltung bei Waffenexporten. Durch internationale Zusammenarbeit beim Waffenkauf werde die Lage immer unübersichtlicher.
Das Gesamtbild der europäischen Rüstungsexportkontrolle ist entsprechend unerfreulich. Im Zuge verstärkter Rüstungskooperation werden restriktive Exportregelungen aufgeweicht, während zugleich die europäische Rüstungsexportkontrolle hinsichtlich ihrer inhaltlichen und institutionellen Regelungen stagniert.
Die gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung sieht vor allem den Jemenkrieg und die Haltung von Saudi-Arabien sehr kritisch. Es sei höchst fragwürdig, wenn Menschenrechte untergraben würden, sagte Prälat Jüsten mit Blick auf Saudi-Arabien.
Die GKKE fordert die Bundesregierung daher noch einmal ausdrücklich dazu auf, keine Waffen an die im Jemen am Krieg beteiligten Länder zu exportieren. Dies schließt Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate ausdrücklich mit ein. Recht geht vor wirtschaftlichen und bündnispolitischen Interessen.
Auch Simone Wisotzki von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung sieht die Waffenexportpolitik der Bundesregierung kritisch. Dass in den ersten 6 Monaten dieses Jahres Waffen im Wert von über 5 Milliarden Euro exportiert wurden, das sei keine restriktive Politik, sagte Wisotzki.
Blickt man auf die Zahlen des Rüstungsexportberichtes für das erste Halbjahr 2019, ergibt sich dort ein Exportwert an Einzelausfuhrgenehmigungen von 5,33 Milliarden Euro. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2018.
Die Kirchenvertreter weisen auch darauf hin, dass deutsche Waffen auch im Ausland gebaut würden. Auch das müsse in einem Rüstungskontrollgesetz geregelt werden.
Kein Fest des Friedens angesichts zu vieler Waffen, auch aus deutscher Produktion. Die beiden großen christlichen Kirchen kritisieren die deutschen Rüstungsexporte und fordern ein neues Kontrollgesetz. Aus Berlin berichtete Thorsten Huhn. Die bekannte Missbrauchsstudie der katholischen Kirche hat vor mehr als einem Jahr an vielen Stellen für Erschütterung gesorgt. Allein 1670 Täter konnten anhand von Akten identifiziert werden. Und die Dunkelziffer ist weit größer. Als einen der Gründe für den Missbrauch, ausgerechnet in der Kirche, haben die Wissenschaftler damals die Verdrängung sexueller Bedürfnisse und fehlende sexuelle Reife festgestellt. Und sie haben kritisiert, dass in den Ausbildungsstätten für Priester, in den sogenannten Priesterseminaren, die Themen Erotik und Sexualität noch nicht ausführlich genug behandelt werden. Wie haben eigentlich die katholischen Bistümer in Hessen darauf reagiert? Hat sich seitdem etwas verändert? HR-Info-Reporter Riccardo Mastrocola hat nachgefragt.
Nein, der Zölibat ist nicht schuld daran, dass später jemand zum Missbrauchstäter werden könnte. Davon ist Tonke Dennebaum überzeugt, einerseits.
Allerdings ist es sehr wohl so, dass sich Männer vom Priesterberuf angezogen fühlen können und das auch tun, die eine unreife Sexualität haben, die denken, sie könnten das Thema verdrängen, für sich verstecken und die dadurch tatsächlich zu einer Gefahr für andere werden können später.
Das sagt kein Wissenschaftler, kein Kirchenkritiker, sondern der Leiter des Priesterseminars im Bistum Mainz, der Regens Tonke Dennebaum. Die Aussage zeigt, dass die Alarmglocken längst geschlagen haben, auch bei denen, die für den Nachwuchs zuständig sind. Ähnlich wie in Mainz äußert sich auch der Regens im Bistum Fulda, der dortige Ausbildungsleiter Dirk Gärtner.
Große Selbstsicherheit ist immer ein Indiz dafür, dass möglicherweise Reifeschritte umgangen werden oder ausgeblendet werden. Wenn jemand formulieren kann, dass er da auch eine Herausforderung sieht oder auch Herausforderungen konkret benennen kann, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass er damit gut umgehen wird.
Um solche Kandidaten zu finden, beginnen die Bistümer schon in der Bewerbungsphase. Es werden psychologische Tests gemacht, durchgeführt von externen Fachleuten.
Also es kommt häufiger vor, dass wir Kandidaten auch ablehnen müssen. Ich muss sogar sagen, dass wir in den letzten beiden Semestern bzw. 4 Semestern auch mehr Kandidaten abgelehnt haben als aufgenommen. Aufgrund dieser Diagnostik.
Nicht erst seit der Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche sind die Ausbildungsleiter alarmiert. In allen 3 hessischen Bistümern, also Limburg, Mainz und Fulda, wird Prävention gegen sexuellen Missbrauch seit Jahren stärker thematisiert, hat seit dem letzten Jahr dann nochmal einen Schub bekommen. Auch der Umgang mit der eigenen Sexualität ist in den Blickpunkt gerückt. Johannes Wende ist Mitte 20, steht am Ende seiner Priesterausbildung.
Der ganze Mist mit dem Missbrauch, was alles geschehen ist und teilweise leider auch geschieht noch, das ist ein Ergebnis, wenn die Sexualität nicht vernünftig integriert ist, wenn das ein Tabuthema ist, wenn das auf die Seite geschoben wird, wenn das eben genau ausgeblendet ist.
Was heißt Sexualität integrieren? Wie sieht die Ausbildung konkret aus? Und was tun die jungen Seminaristen, wenn sich der Mensch, das sexuelle Wesen, im Priester meldet? Philipp Schöppner, auch Priesteranwärter aus Fulda, sagt, man muss jeden Tag neu Ja sagen zum Priesterdasein, mit allem, was dazugehört und allem, was fehlt. Auch die vollzogene Sexualität.
Ja, natürlich fehlt das. Alles andere wäre ja auf menschlicher, auf anthropologischer Ebene unnatürlich. Das ist eine offene Wunde, die wir das ganze Leben nicht verheilen. Und das ist so. Das muss man einfach auch wissen und klar sich vor Augen führen.
Angehende Priester, die über ihren Umgang mit Sexualität reden, vor dem Mikrofon. Sie haben Ja gesagt, weil sie es selbst für nötig halten, weil sie Offenheit ausstrahlen und predigen wollen in Zukunft. Auch zu Fragen, die für sie persönlich heikel sind.
Sexualität integrieren. Seit dem Missbrauchsskandal, wie hessische Bistümer ihre Priesterausbildung verändert haben. Eine Recherche von hr-Info-Reporter Riccardo Mastrocola. Auch auf anderen Gebieten versucht die katholische Kirche Konsequenzen zu ziehen aus dem Missbrauchsskandal. Auf Bundesebene will jetzt die Deutsche Bischofskonferenz den Opfern von Missbrauch mehr Mitsprache einräumen bei der Aufarbeitung. Sie will dazu einen Betroffenenbeirat einrichten. Sebastian Tittelbach mit den Details.
Für den Beirat sucht die Bischofskonferenz ab sofort Betroffene, die von Geistlichen oder von Beschäftigten im kirchlichen Dienst missbraucht wurden. Bis Anfang Februar können sie sich über ein Internetformular bei der Bischofskonferenz melden. Insgesamt werden 12 ehrenamtliche Mitglieder gesucht, die für 3 Jahre berufen werden. Der Beirat soll die Bischofskonferenz beim Thema sexueller Missbrauch begleiten und beraten. Die Mitglieder sollen sicherstellen, dass die Sicht der Betroffenen stärker berücksichtigt wird, wenn es um Prävention, Intervention und Aufarbeitung geht. Die Erfahrungen der letzten Jahre habe gezeigt, dass dies nur gemeinsam mit den Betroffenen gelingen könne, sagte der zuständige Beauftragte Bischof Stefan Ackermann. Der neue Beirat ist eine Konsequenz aus der Missbrauchsstudie, die die Bischofskonferenz vor einem Jahr veröffentlicht hat. In kirchlichen Personalakten hatten Forscher damals Hinweise auf rund 1600 mutmaßliche Täter gefunden.
Der Missbrauch durch Geistliche und Mitarbeiter der Kirche ist keineswegs ein Thema, das nur die katholische Kirche betrifft. Sexualisierte Gewalt gab und gibt es auch in den evangelischen Landeskirchen. Die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck will jetzt auch die Aufarbeitung intensiver voranbringen. Sie hat dafür jetzt eine unabhängige Untersuchungskommission eingerichtet.
Sexuelle Gewalt in der evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck. In den letzten 10 Jahren gab es davon 30 Fälle. Zumindest sind 30 Fälle bekannt. Wie viele es noch gibt?
Wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Das ist das Erstaunliche, das wissen auch andere Kirchen nicht.
Gibt Thomas Zippert ganz offen zu. Er ist Koordinator für die Aufklärung sexualisierter Gewalt in der Landeskirche Kurhessen-Waldeck. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich hoch. Das treibt auch Petra Zimmermann um. Sie arbeitet seit Jahrzehnten bei Pro Familia, berät dort Opfer sexueller Gewalt und gehört zur neuen unabhängigen Kommission der Kirche, die die Opfer unterstützen soll. Alle, die sich bisher nicht getraut haben, sollen ab sofort ganz frei erzählen können, was sie erlitten haben, von Pastoren, Jugendleitern und anderen Kirchenmitarbeitern, so Petra Zimmermann.
Das ist ja auch eine doppelte Traumatisierung. Einmal die sexuelle Gewalt zu erfahren haben und dann mitzubekommen, dass der Umgang damit auch noch ein vertuschender ist und man überhaupt nicht sozusagen anerkannt wird.
Die neue Kommission will jede Vertuschung verhindern. Sie hat 3 Mitglieder. Alle sind hochkarätige Experten. Neben Petra Zimmermann von Pro Familia macht auch eine Psychotherapeutin mit und Peter Masuch, der ehemalige Präsident des Bundessozialgerichts in Kassel, ein bundesweit angesehener Jurist. Er und die anderen Kommissionsmitglieder lassen sich von der Kirche nichts vorschreiben. Das will der Bundesrichter im Ruhestand schon mal klarstellen.
Na, ich bekomme da mit der ganzen Autorität meines Amtes, dass ich sage, von wegen, ich weiß, was Unabhängigkeit bedeutet. Wer will mir da Vorschriften machen, das nehme ich mit. Das ist mein Rucksack, den ich überall mitnehme und wo man dann auch sensibilisiert ist, dass diese Unabhängigkeit nicht in Frage gestellt wird. Also von daher gesehen, den Betroffenen kann ich nur sagen, so ist das.
Peter Masuch will den Opfern Mut machen. Jeder kann ihn oder seine Kolleginnen ansprechen.
Also wir hören uns vor allen Dingen erstmal die Menschen an. Vielleicht haben die ja noch gar keinen Gesprächspartner im kirchlichen Bereich bisher gehabt. Aber wir bieten an, dass wir uns erstmal anhören, um was es geht, wenn das der Betreffende will.
Aber zuerst sollten die Opfer einen Antrag ausfüllen. Das Formular kann jeder auf der Website der Kirche Kurhessen-Waldeck herunterladen. Der Antrag geht dann direkt an die 3 Kommissionsmitglieder. Sie prüfen dann den Fall. Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass der Fall glaubwürdig ist, kann eine Entschädigung gezahlt werden, sagt die Kasseler Pröbstin Katrin Wienold-Hocke.
Es gibt eine Selbstverpflichtung, dass wir das annehmen, was diese Kommission uns rät. Dafür haben wir sie auch eingesetzt, dass wir dafür eine unabhängige Beratung haben, weil sich das in der Vergangenheit einfach auch als schwierig herausgestellt hat, die Fälle einzuschätzen und auch die Angemessenheit von solchen Zahlungen.
Die Kommission bearbeitet auch schon einen möglichen Fall von sexueller Gewalt in der Kirche. Sie will denen eine Stimme geben, die bisher geschwiegen haben.
Die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat eine unabhängige Untersuchungskommission sexualisierte Gewalt eingerichtet. In dieser Woche wurden die Mitglieder vorgestellt und hr-Info-Reporter Jens Wellhöhner war für uns dabei.
hr-Info. Himmel und Erde.
Süßer die Glocken nie klingen. Diese süßliche Melodie klingt uns seit Wochen auf Weihnachtsmärkten und in Kaufhäusern um die Ohren, so süßlich, dass es manchmal schon klebrig wird. Aber eins steht fest, Advent und Weihnachten sind die mit Abstand süßeste Jahreszeit mit Keksen, Glühwein, Stollen. Und es ist ja auch schön. Ich gebe zu, ich kann der Verlockung von Weihnachtsplätzchen kaum widerstehen. Nach dem Motto, süß geht immer. Aber woher kommt das eigentlich, dass wir so auf Süßes abfahren?
Die Antwort ist recht einfach. Unser Gehirn entscheidet, was wir essen. Und das mag nun mal die schnell verfügbare Energie. Das hat evolutionsbiologische Gründe. In Urzeiten war Nahrung rar, die schnelle Energie also besonders attraktiv. Das haben wir uns bis heute gemerkt. Außerdem verbindet der Mensch mit süßem Geschmack genießbares Essen. Reife, ungiftige Früchte schmecken schließlich süß. Bitterer Geschmack hingegen könnte Gift signalisieren. Säuerliche Früchte sind wohl noch unreif oder schon verdorben. Ein weiterer entscheidender Faktor, die Muttermilch ist süß. Das liegt an der Laktose, dem Milchzucker, der in besonders hohem Maße enthalten ist. So lernen wir Menschen von Kindesbeinen an, was süß ist, ist auch gut. Oder andersherum, das Gute ist süß. Fatal dabei, über normale Nahrung wie Getreide, Gemüse und Kartoffeln nehmen wir schon genug Zucker auf. Mehr Glucose, so heißt die wichtige Zuckerart, brauchen wir gar nicht. Süßkram enthält aber hauptsächlich eine andere Zuckerart, nämlich Fructose. Und die wird in der Leber verstoffwechselt. Wenn man sich nicht genug bewegt, kann die Leber die Fructose nicht ausreichend abbauen und verwandelt sie in Fett. Das Resultat? Eine Fettleber wie bei Alkoholikern. Und kaum jemand bewegt sich genug, um die ganze zugesetzte Fructose aus industrieller Lebensmittelfertigung wieder abzubauen.
Warum essen wir so gerne Süßes? Jan-Luca Künzberg mit den Hintergründen in der Evolutionsbiologie. Süß geht immer, mein Himmel und Erde, Sonntagsthema heute. Süß geht immer, das gilt jedoch nicht für Menschen, die an Diabetes leiden. Diabetiker sind im Grunde ständig im Kampf mit allem Süßen. Sie müssen ihren Insulinspiegel kontrollieren und notfalls spritzen. Und das bedeutet oft, dass intensiver Sport, bei dem viel Energie verbraucht wird, nicht möglich ist. André Grumbach aus Gießen beweist uns aber das Gegenteil. Er lässt sich sein Sportlerhobby vom Zucker nicht verderben. Anna Spieß hat mit ihm gesprochen und ist mit ihm sogar eine Runde mitgelaufen.
Und das geht jetzt ohne Probleme, oder?
Völlig problemlos, ja.
Bin ich wahrscheinlich gleich schneller außer Atem als er.
Das ist noch ein gemütliches Tempo gerade.
André Grumbach läuft für sein Leben gern. Das ganze Jahr über trainiert er. Geht joggen, schwimmen und zum Spinning. Seit 2010 macht er Ausdauersport, läuft Ultramarathons über 24 Stunden und absolviert Ironman-Distanzen. Und das, obwohl er unter Diabetes Typ 1 leidet. Wobei leiden eigentlich das falsche Wort ist.
Das ist ja das Schöne, dass die Einschränkung mittlerweile wirklich sehr gering ist. Also das war vor 15 Jahren noch wesentlich komplizierter, als man mit einem Pen spritzen musste, das Insulin. Jetzt kann man viel flexibler drauf reagieren.
Flexibel ist der 38-jährige Sportler dank einer Insulinpumpe, die er immer dabei hat. Die zeigt ihm seinen aktuellen Blutzuckerspiegel und den Verlauf an. Das kleine Gerät ist mit einem Clipser an seiner schwarzen Laufhose befestigt. So kann er genau kontrollieren, ob der Insulinspiegel noch stabil ist.
Man wird insulinempfindlicher einfach beim Sport. Beim Ironman zum Beispiel, da isst man, ich habe jetzt 50 Broteinheiten, da sind 12 Gramm Kohlenhydrate jede Broteinheit gegessen. Das ist das, was esse ich sonst daheim in 3 Tagen und müsste dafür 150 Einheiten Insulin abgeben oder irgendwas um den Dreh rum. Und beim Ironman, da habe ich dafür 3 Einheiten Insulin abgegeben.
Wenn der Zuckerwert beim Laufen also zu weit absackt, isst André Grumbach einfach einen Fitnessriegel oder nimmt ein Powergel zu sich. Bestzeiten erzielt der Hobbysportler zwar nicht, aber er muss sich den Spaß am Sport auch nicht nehmen lassen. In Deutschland gibt es einen Verein für Sportler mit Diabetes. Dort sind aber nicht nur Sportler Mitglied, sondern auch Diätassistenten und Ärzte. Aber vor allem hilft der Austausch mit anderen Diabetikern, erzählt der Gießener.
Die zum Beispiel wissen, wenn man nach dem Schwimmen aus dem Wasser kommt, dann geht der Blutzucker erstmal hoch und dann kann man erstmal eine Stunde nichts gegen machen. Wenn man das nicht weiß, dann sitzt man auf dem Fahrrad, denkt, oh, mein Blutzucker geht nicht runter. Und wenn man aber schon weiß, das ist typisch, dann sagt man, ja, damit muss ich jetzt leben, er geht runter. Weiß man aber nur, wenn man natürlich einen hat, der die Erfahrungswerte hat.
Das Netzwerk hilft also, trotz gesundheitlicher Einschränkungen Sport machen zu können. Und gegen den Zucker als süße Versuchung muss auch André Grumbach ab und zu kämpfen. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit.
André Grumbach läuft für sein Leben gern und das, obwohl er Diabetiker ist, ständig im Kampf gegen den Zucker im Blut. HR-Inforeporterin Anna Spieß hat beim Interview versucht, mit ihm mitzuhalten. Süß geht immer, das Motto meines Himmel und Erde Sonntagsthema heute, das gilt für ihn also eher nicht. Süß ist gut, das haben wir evolutionär gelernt, so haben wir es gerade gehört. Das gilt aber nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele. Wir sollten uns ab und zu Schokolade für die Seele gönnen, das sagt die Psychologin Ilona Bürgel, denn Schokolade macht schlau. Man kann mit ihr was fürs Leben lernen. Meine Kollegin Petra Diebold hat mit ihr darüber gesprochen.
Frau Bürgel, es ist ja fast wie so ein Weihnachtsgeschenk, dass Schokolade eben nicht nur glücklich macht, das wissen viele, die sie gerne essen, sondern auch noch weise. Was können wir denn vom Schokoladeessen fürs Leben und die Arbeit lernen?
Dahinter steckt so eine kleine Metapher. Ich beschäftige mich sehr viel mit positiver Psychologie, also der Frage, wie können wir glücklich, gesund, leistungsfähig bleiben und das Leben vor allem mehr genießen. Und was den Genuss betrifft, sind wir Deutschen ja leider keine Spitzenreiter. Da können wir durchaus von anderen Kulturen lernen. Aber ich glaube, diejenigen unter uns, die gerne Schokolade essen, die machen da eine ganze Menge richtig. Und das sollten wir uns abgucken.
Mhm. Sie haben ja ein Buch geschrieben, die Schokologie, was wir vom Schokoladeessen fürs Leben lernen können, haben sozusagen so eine Schokoladenpsychologie entwickelt. Ich glaube, Sie essen selber auch gerne Schokolade, oder?
Oh ja, und das ist jetzt gerade meine Zeit, wo man so richtig genießen kann und ja, sich das natürlich auch ein bisschen mehr erlaubt. Und da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt, denn abgesehen vom Advent oder dem Urlaub sind wir ja doch häufig streng zu uns und haben zum Beispiel Bedingungen, bevor wir uns mal etwas gönnen oder bevor wir uns auch einfach mal ausruhen. Und bei dem, was wir heute alle leisten, reicht das einfach nicht aus. Wir brauchen mehr Input an Erholung, an Zeiten für uns, an Zurücklehnen, an ja wirklich Selbstfürsorge.
Mhm. Und das ist tatsächlich mit Schokolade verbunden auch. Können Sie das nochmal genauer erklären, was wir da tatsächlich fürs Leben lernen können?
Bei der Schokolade machen wir alles richtig. Da denken wir zwar nicht drüber nach, aber das können wir uns abgucken. Also zum Beispiel essen wir nur die Schokolade, die zu uns passt. Also wenn wir keinen Marzipan mögen, würden wir keine Schokolade mit Marzipan kaufen. Bei anderen Dingen im Leben ist das aber anders. Da gehen wir zu Feiern, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen, oder wir erledigen irgendwelche Arbeiten, die eigentlich gar nicht zu uns passen. Und deshalb wäre das zum Beispiel etwas, was wir schon lernen können. Oder auch die Sachen sofort zu machen. Kein Mensch würde von uns sagen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, esse ich das nächste Stück Schokolade. Bei anderen Sachen machen wir das aber. Wir verschieben Hobbys, wir verschieben Reisen oder Dinge, wo wir sagen, da möchten wir was lernen. Und das ist auch noch ein Punkt, den wir vom Schokoladeessen lernen können. Tu es jetzt.
Das ist ja eine hochinteressante Parallele. Ich weiß, ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, dass Sie das auch diesen Vortrag zur Schokologie eben auch in Firmen anbieten. Mhm. Was können wir denn für die Arbeit lernen davon?
Da gilt das gleiche Prinzip. Unsere Omas haben gesagt, jede Medaille hat zwei Seiten und das vergessen wir heute. Also die Anspannung, die Aktivität, das sich anstrengen, das etwas leisten, das braucht die andere Seite der Erholung, sich auch mal was gönnen, sich vielleicht sogar mal gehen zu lassen und eine ganze Tafel Schokolade zu naschen. Das braucht ein Gleichgewicht und wenn das, dieses aktive, passive, schnell und langsam, wenn das ausgewogen ist, dann bleiben wir gesund und dann sind wir auch bei der Arbeit leistungsfähig.
Ihr Buch heißt ja auch im Untertitel, wechseln Sie auf die Schokoladenseite des Lebens. Wie kann uns das denn gelingen?
Indem wir bewusst den Blick für das Positive schärfen. Vielleicht kann ich da noch kurz sagen, die Wissenschaft hat uns ja gelehrt, dass wir so ein Verhältnis von 3:1 brauchen, von positiven zu negativen Momenten oder Gedanken im Leben, weil die negativen einfach sehr viel Schaden im Körper und im Geist anrichten. Und deshalb gilt es da schon mal hinzuschauen, wie oft habe ich mich zum Beispiel heute geärgert und habe ich das schon genug ausgeglichen? Habe ich eine Pause gemacht, einen Tee getrunken? Bin ich vielleicht mal rausgegangen? Habe ich mit einem netten Menschen gesprochen? Also dieses bewusste, achtsame Ausgleichen von den Anstrengungen unseres Alltags. Darum geht's. Und das kann natürlich öfter mal mit Schokolade sein, aber natürlich nicht immer.
Ich wollte gerade fragen, müssen wir oder dürfen wir dazu immer Schokolade essen?
Relativ häufig. Und ich habe auch so einen kleinen Anker, den man sich da setzen kann, indem man sich bei jedem Stück Schokolade fragt, habe ich auch heute sonst schon genug für mich gesorgt? Also damit wir nicht vergessen, tatsächlich eben genug zu trinken, uns zu bewegen, gut zu denken, einfach Dinge zu tun, die unserem Geist und unserem Körper am Ende wirklich helfen, gesund und glücklich zu bleiben.
Na, wenn das keine frohe Botschaft ist für die kommenden Weihnachtstage. Gönn deiner Seele Schokoladenseiten, das sagt die Psychologin Ilona Bürgel. Meine Kollegin Petra Diebold hat mit ihr darüber gesprochen. Süßes geht immer, mein Sonntagsthema heute in Himmel und Erde am 4. Advent. Lauter Süßkram, der gehört ja für viele zur Advents- und Weihnachtszeit dazu. Dazu süßliche Melodien auf Weihnachtsmärkten. Aber wie ist das eigentlich anderswo? In Marokko zum Beispiel. Dort ist Dunja Sadaki seit kurzem HR-Info-Korrespondentin und feiert jetzt ihr erstes Weihnachtsfest an der nordafrikanischen Küste.
So, das hier, guck mal, kannst du das mal irgendwo hinhängen?
Ja.
Mein erster Weihnachtsbaum in Marokko. Klein, dick und Ostdeutschland. Schon seit ein paar Wochen steht er in unserem Wohnzimmer, argwöhnisch beäugt von Hund und Katzen.
Kali. Weg, kleiner Mann.
Nein.
Seit Oktober lebe ich in Rabat, der Hauptstadt Marokkos, zusammen mit meinem Mann, unserem Hund Samson und den zwei kleinen Straßenkätzchen Mautz und Kali. Dieses Jahr feiern wir zum ersten Mal in Marokko Weihnachten. Meine Familie aus Deutschland hat uns einen Weihnachtsbaum geschenkt, zur Sicherheit. Gott sei Dank oder Alhamdulillah, wie man hier sagt, ist Marokko ein Land, in dem es das ganze Jahr über frische Kekse gibt. Aus den Bäckereien duftet es überall nach süßem Honiggebäck, um das immer zahlreiche dicke Bienen schwirren. Die Hauptstadt Rabat ist abends mit Lichtern rund um Palmen und Büsche geschmückt, das ganze Jahr. Im Dezember erinnert mich das ein bisschen an unsere Weihnachtsmärkte.
Les grandes fêtes.
Auch im Büro wird es weihnachtlich. Meine marokkanische Mitarbeiterin Muna will mir zeigen, wie man einen heißen Bissap-Tee macht, einen tiefroten, speziellen Hibiskustee. Das erinnert auch an Glühwein, nur eben ohne Alkohol. Wir sagen auf Marokkanisch Karkadi. Und wir stellen den Topf auf das Feuer und warten, bis das Wasser kocht. Dann machst du ein bisschen Zucker in den Topf und nach 5 Minuten ist es fertig. Im Winter machst du da Honig rein. Ist besser als Zucker. Der heiß-süße Hibiskus-Tee wärmt schön von innen. Das ist wichtig in einer Jahreszeit, in der es in Marokko normalerweise im Haus kälter ist als draußen. Für ein bisschen Weihnachtsstimmung muss man in Marokko in den Städten nicht weit gehen. Nahezu jedes Schaufenster ist weihnachtlich geschmückt mit Lametta und Weihnachtsbäumchen. In Kaufhäusern laufen auch die Klassiker Jingle Bells oder Last Christmas. Der weihnachtliche Kapitalismus funktioniert auch hier in den Großstädten sehr gut.
Weihnachten mal ganz anders und ganz woanders. Dunja Sadaki, sie feiert jetzt ihr erstes Weihnachtsfest in Marokko. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Sendung gibt's auch als Podcast bei hrinforadio.de und bei Apple Podcast. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.